Wir kommen zum zweiten Teil des Buches, zu den Kapiteln 3 bis 31, wo uns die Reden und Gegenreden Hiobs und seiner Freunde aufgezeichnet sind. Aber zuvor müssen wir noch die letzten Verse aus dem zweiten Kapitel miteinander lesen. Denn hier werden die drei Freunde Hiobs eingeführt. Hiob 2, die Verse 11 bis 13. Und die drei Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war, und sie kamen, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas der Temaniter und Bildad der Schuchiter und Zophar der Naamatiter, und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von fern und erkannten ihn nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen an jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang, und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Nun, hier wird lauter Löbliches über diese drei Freunde Hiobs gesagt, und wir sollten das nicht vergessen, wenn wir die nachfolgenden Kapitel lesen und merken, dass sie Hiob mehr quälen als helfen. Dann sind wir versucht zu denken, das seien ja herzlose Leute gewesen. Nein, das waren keine herzlosen Leute, sondern sie hatten das Verlangen, den Wunsch, ihm zu helfen. Sie kommen angereist, von Ferne nehmen diese Mühe auf sich. Sie sitzen 7 Tage schweigend, reden kein Wort und versuchen, ihm so zu zeigen, dass sie mit ihm leiden, mit ihm empfinden. Und das ist wirklich löblich. Nun, an diesen drei Freunden lernen wir als Leser einmal Folgendes, dass menschlicher Trost und menschliche Hilfe nicht genügen. Der Psalmist sagt in Psalm 60, und das wird an einer anderen Stelle in den Psalmen auch zitiert, schaffe Hilfe, denn Menschenrettung ist eitel. Psalm 60, Vers 11. Schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis, Menschenrettung ist ja eitel. Natürlich hat Gott die Gemeinde so eingerichtet, dass wir einander dienen und helfen, aber wir müssen es irgendwann einmal lernen, dass Gott unser Helfer ist und dass unser letztes und unser bedingungsloses Vertrauen allein Gott gelten darf. Wir dürfen uns nicht von Menschen abhängig machen. Und so dient all das, was durch diese drei Freunde geschieht, auch zur Erziehung Hiobs. Die Freunde Hiobs, die werden ja dem Hiob immer mehr zum Verdruss und zum Ärgernis. Und er kann sie bald nicht mehr hören und er lässt sich zu immer bissigeren, ja sogar zu sarkastischen Kommentaren über sie hinreißen, was sie denn für Helfer seien. Aber Hiob muss anerkennen und akzeptieren, auch die drei Freunde sind von Gott gesandt. Nichts geschieht ohne Gott. Und so sind auch Schwierige oder auch Menschen, die uns enttäuschen, auch die sind von Gott in unser Leben gesandt, weil er uns lehren will. Nun, die Diskussionen beginnen mit Kapitel 3 und sie gehen bis Kapitel 31. Rein formal wird uns hier schon deutlich, dieses lange Reden, Reden und Widerreden und der Versuch, mit besseren Argumenten den anderen zu widerlegen, dieses lange Hin und Her, das zu keinem Ergebnis führt, will uns zeigen, wie hilflos der Mensch auf sich gestellt ist angesichts dieses Problems, nämlich des Leidens der Gerechten. Alle seine Theorien darüber erweisen sich als falsch. Hiob hat zwar keine Theorien darüber, aber ihm ist es einfach unbegreiflich, er kann es nicht begreifen. Und er gibt es auch offen zu, dass er ratlos vor dieser Frage steht. Und so sehen wir, wie sie lange reden und zu keinem Ergebnis kommen. Was erst alle Herzen überzeugt und vor Gott zur Ruhe bringt, ist das Reden Gottes. Und ich habe oft gedacht, dass wir hier ein wunderbares Muster vor uns haben, was wir brauchen. Uns geht es ja auch in den Gemeinden oft so. Es geschieht irgendetwas und man behauptet etwas und dann folgt eine Gegenbehauptung. Und oft geraten Geschwister miteinander in genau solche Auseinandersetzungen. Und es wird diskutiert und hin und her gemacht und beschuldigt und angeklagt. Und es wird unterstellt und behauptet. Und je länger man redet, desto weiter driftet man auseinander. Wir brauchen das Reden Gottes. Wir brauchen das Reden Gottes. Wenn Gott redet, dann hört alles Wehrweisen auf. Und auch alle Anklage hört auf. Und auch alle Schuld zuschieben oder unterstellen hört auf. Ich will versuchen, uns einen Eindruck zu geben, wie das Gespräch oder wie die Gespräche verlaufen. Sie beginnen in Kapitel 3 mit dieser Klage Hiobs. Hiob bricht unter der Last dieses Leidens ein. Und das ist verstehbar. Er lässt sich allerdings zu Worten hinreißen, welche seinen Freunden Anlass sind, ihn zu tadeln. Das wäre ja noch nicht falsch, denn sie durften seine Worte tadeln. Das war nicht falsch. Elihu, der nachher auftritt, er tadelt Hiobs Worte auch. Aber es besteht ein ganz großer Unterschied im Reden Elihus und im Reden der drei Freunde. Die drei Freunde, die haben eine Erklärung bereit, warum es Hiob so schlecht gehe. Und sie behaupten einfach, du hast gesündigt. Das ist der Ausgangspunkt all ihres Urteilens. Und damit widersprechen sie Gott direkt. Denn es wird ausdrücklich von Gott selbst gesagt, dass er Hiob ohne Ursache angetastet habe. Hiob 2, Vers 3. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, wiewohl du mich wider ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Das ist Gottes Urteil der Sache, ohne Ursache. Und die Freunde behaupten, da muss ein Grund vorliegen. Und wir tun ja oft auch so wissend. Da geschieht irgendetwas, jemand hat Not, jemand erleidet Verluste oder erlebt lauter Niederlagen, Dinge scheitern, die er unternimmt, die er zu tun versucht. Und dann sagen wir schon so wissend und verstehend, das wird seine Ursachen haben. Auch wenn wir nichts wissen. Und wir müssen uns einfach sehr in Acht nehmen, dass wir nicht zu solchen Ratgebern werden wie die Freunde Hiobs. Sie haben also die Not Hiobs noch vergrößert und haben ihm mit ihrem Reden vom ersten bis zum letzten die ganze Zeit Unrecht getan. Nun, Hiob hat natürlich dort, wo er eingebrochen ist, in Kapitel 3 Dinge gesagt, die man nicht sagen darf. Und Gott wird ihn dafür auch rügen. Gott wird ihn zurechtbringen. Und Hiob wird seine Hand auf den Mund legen und damit sagen, alles, was ich sagte, war Torheit, ich nehme alles zurück. Oh Gott, vergib! Aber dadurch, dass sie Hiob unterstellen, du hast gesündigt und darum hat Gott dich gestraft, zwingen sie, nötigen sie Hiob dazu, sich immer mehr auf seine Position zu versteifen. Denn Hiob ist der Heuchel. Wenn er sagt, es stimmt, ich habe gesündigt, ich habe etwas Böses angestellt. Denn er hat nichts Böses angestellt. Und je mehr Hiob ihnen versucht zu sagen, das ist nicht wahr, ich bin gerecht, desto mehr hören sie heraus, also jetzt will der Hiob noch gerechter tun als Gott selbst. Das ist doch das Maximum, was dieser Hiob sich erlaubt. Und sie stellen ihnen dann solche Fragen wie, ja, wenn einer von zweien gerecht ist, Gott oder der Mensch, wer dann? Ja, was will man darauf antworten? Darauf kann man ja nur antworten. Natürlich ist Gott gerecht und gemessen an Gott ist jeder Mensch ungerecht. Aber in dieser Sache, wo ihr von mir ein Geständnis abnötigen wollt, muss ich einfach sagen, ich habe nicht gesündigt, ich bin gerecht. Und so versteift sich auch Hiob immer mehr auf seine Position und um seine Position zu festigen, lässt er sich dann zu Aussagen hinreißen, wie Gott hat mir mein Recht entzogen. Und das gibt den Freunden wiederum Anlass, Hiob Dinge vorzuhalten und ihm das bestärkt sie ja auch in ihrer Deutung der ganzen Sache mit dem Hiob. Stimmt etwas nicht. Irgendwo ist da was faul an ihm. Irgendetwas im Verborgenen ist da geschehen. Und darum reagiert er auch so. So driften, treiben diese vier, die eigentlich Freunde gewesen waren, immer weiter auseinander. Und am Schluss haben sie einander nichts mehr zu sagen. In Kapitel 31, Vers 40, da steht, die Worte Hiob sind zu Ende. Aber auch die Worte der Freunde Hiob sind zu Ende. Diese Kapitel 3 bis 31, die sind ja, die folgen ganz regelmäßig diesem Muster. Hiob beginnt mit seiner Klage, darauf antwortet Eliphas. Auf die Antwort Eliphas gibt Hiob wieder zurück, was er davon hält, und dann antwortet Bildad. Und dann gibt Hiob wieder zurück und dann antwortet Zophar. Und so ist eine erste Runde von Reden und Gegenreden abgeschlossen. Nachher wird zur zweiten Runde geläutet. Ist wirklich wie eine Boxrunde. Und dann teilt Hiob seine Schläge aus, links und rechts, und nach einen geraden Schlag mitten ins Gesicht seiner Freunde und versucht, ihnen das Maul zu stopfen. Aber sie geben nicht auf und dann schlagen sie zurück. Und so geht es eine zweite Runde. Und noch niemand ist K.O. Und es geht zur dritten Runde. Und in der dritten Runde redet Hiob, dann antwortet Eliphas, und dann redet wieder Hiob, und dann antwortet Bildad, und dann redet Hiob, und nachher antwortet Zophar nicht mehr. Also wir merken, Zophar hat aufgegeben. Also einen hat Hiob schon aus dem Feld geschlagen. Und am Schluss ist es wirklich so, Hiob behält das letzte Wort. Er behält das letzte Wort, aber damit ist Hiob noch nicht geholfen. Er weiß nämlich auch nichts mehr zu sagen. Und er ist immer noch gleich ratlos wie am Anfang. Und seine Freunde, die stehen noch genau gleich überzeugt von ihrer Sache da und die sagen einfach, keinen Wert mehr zu reden. In Kapitel 32, Vers 1, dort steht das, und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Und so haben die Freunde auch gesagt, wir hören auf. Nun, obwohl Hiob das letzte Wort behält, ist ihm, wie gesagt, noch nicht geholfen. Aber wir sehen, wie Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, weder Hiob noch die drei Freunde Hiob sich selbst überlässt. Hätte Gott jetzt die drei und auch Hiob sich selbst überlassen und die wären in diesem Zustand verharrt und geblieben, gar nicht auszurechnen, wie sie geendet hätten. Aber Gott hat einen Diener bereit, das ist Elihu, und Elihu versteht es durch sein Reden, Hiob in Gottes Gegenwart zu bringen. Und nachher redet Gott. Das ist das Großartige am Dienst dieses Elihu. Er versteht es so zu reden, dass Hiob vor Gott gestellt wird und wieder Gottes Reden vernehmen kann. Das ist ja das Problem von allen dreien, die können Gottes Reden nicht mehr vernehmen. Die reden so laut und können darum Gottes Reden nicht mehr hören. Elihu tut nun diesen unschätzbaren Dienst an Hiob, dass er ihn dahin bringt, dass er mit einem Mal wieder Gottes Stimme hört. Und dann erst ist ihm geholfen. Und das Schöne ist, das ist wirklich wunderbar, Gott bringt Hiob zurecht und Gott bringt die Freunde Hiobs auch zurecht. Am Schluss sind alle mit Gott miteinander ausgesöhnt. Finde ich großartig. Gut, gehen wir jetzt einige Stationen dieser Reden miteinander durch. Wir können nur da und dort einige Schwerpunkte setzen. Kapitel 3, Verse 1 und folgende. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach, ein Knäblein ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis, nicht frage Gott nach ihm droben, nicht erglänz über ihm das Licht. Finsternis und Todesschatten mögen ihn einlösen. Gewölk lagere sich über ihm, es schrecken ihn Tagesverfinsterungen. Jene Nacht dunkel ergreife sie, sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres, in die Zahl der Monde komme sie nicht. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar, es trete kein Jubel in sie ein. Verwünschen mögen sie die Verflucher des Tages, die fähig sind, den Leviathan aufzureizen. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung, sie harre auf das Licht und da sei keines. Nicht schaue sie die Wimpern der Morgenröte, denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Mühsal nicht verborgen vor meinen Augen. Warum starb ich nicht von Mutterleib an? Kam aus dem Schoß hervor und verschied. Weshalb kamen Knie mir entgegen und wozu Brüste, dass ich sog? Hiob verflucht seinen Tag. Nun, wir sollten das gleich festhalten, und ich muss es jetzt schon sagen, sonst vergesse ich es womöglich. Was war das Ansinnen Satans gewesen? Sein Ansinnen war gewesen, Hiob dazu dahin zu bringen, dass er Gott absagt. Das tut Hiob nie. Nee. Er klagt hier, er verwünscht den Tag seiner Geburt. Einige Male stellt er Gottes Gerechtigkeit in Frage, aber die ganze Zeit redet er vor Gott und immer wieder zu Gott. Und damit gibt er zu bekennen, nur Gott hat die Antwort darauf, er weiß es. Nur bei ihm kann ich irgendwo, wenn irgendwo, dann bei ihm Hilfe finden. Also er sagt Gott nie ab, er tut es nicht. Und so gelingt Satan nicht, was er vorhatte. Nun, wenn wir uns fragen, wie ist es möglich, dass der gleiche Mann, den wir in Kapitel 1 und in Kapitel 2 sahen, wir sich unter Gottes mächtiger Hand demütigt und Gott die Ehre gab. Wie ist es möglich, dass vom gleichen Mann jetzt solches berichtet wird? Danach tat Hiob seinen Mund auf. Wir können es nur so sagen, sein Glaube war eingebrochen. Sein Glaube hat er ausgesetzt. Was heißt Glauben? Glaube heißt, auf all das vertrauen, was Gott über sich selbst geoffenbart hat. Und Hiob weiß viel über Gott und über sein Wesen. Er weiß genug, um Gott zu vertrauen. Das haben wir gesehen in den Kapiteln 1 und 2. Glaube heißt, auf all das Vertrauen, was Gott über sich gesagt hat. Gott ist Licht, 1. Johannes 1, Vers 5. Gott kann nichts Böses tun, etwas Schädliches tun. Er handelt nie gegen seine Verheißungen, nie gegen seinen Bund. Er hintergeht niemanden, er tut nie jemandem Unrecht. Gott ist Liebe, das heißt, dass mit all seinem Tun er nur Absichten des Segens und des Friedens hat. Das ist das, was Paulus im Römerbrief sagt, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Die von Gott Geliebten, das sind die, die auch Gott lieben. Andere lieben Gott ja gar nicht. Noch nie ein Mensch Gott geliebt, ohne dass Gott ihn zuerst geliebt hätte. Also solche, die Gott liebt und die wiederum Gott lieben, die wissen, dass alle Dinge, weil Gott Liebe ist, zum Guten zusammenwirken, denen, die nach Gottes Vorsatz berufen sind. Gott versucht niemanden zur Sünde. Nee. Das sagt Jakobus im Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 13, 14 und 15. Gott versucht niemanden zur Sünde. Also es ist nie Gott, der irgendwie etwas an uns tut, etwas an uns wirkt, etwas an uns geschehen lässt, das uns ermunterte zum Sündigen. Nee. Im Gegenteil, wenn Gott uns erprobt, ja Gott erprobt uns auch, Gott versucht uns auch, aber nicht zur Sünde, sondern er erprobt uns oder versucht uns, um uns im Glauben zu festigen, zu stärken, um uns zu heiligen. Also Jakobus 1, 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und selbst versucht er niemanden. Es ist umgekehrt so, alles, was er uns zuteilt, ist gut und vollkommen. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder, Jakobus 1, 16. Dann 17. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Gott ändert sich nicht. Er ist nicht heute lieb und morgen nicht. Oder er war gestern lieb und ist es heute nicht mehr. Oder er war gerecht und setzt seine Gerechtigkeit einmal aus. Nein, er ändert sich nicht. Alles, was er uns zuteilt, ist vollkommen, entspricht seiner Gerechtigkeit, seiner Liebe, seiner Treue. Und das bedeutet, dass er uns nie über Vermögen versucht. 1. Korinther 10, 13. Nun, wir sind hier versucht zu denken, ja, hat er hier den Hiob nicht über Vermögen versucht? Wenn wir kurzsichtig urteilen, könnte man das meinen. Aber wenn wir das ganze Ergehen Hiobs uns ansehen, dann sehen wir nein. Denn Hiob wurde wiederhergestellt. Und wurde am Ende mehr gesegnet als am Anfang. Aber Hiob brach Hiob ein, weil sein Glaube aussetzte. Er vertraute Gott nicht mehr. Was der Anlass war, das wissen wir nicht, dass er Gott nicht mehr vertraute. Irgendetwas war es, wo er mit einem Mal dachte, das ist zu viel. Das ist zu viel. Zu viel ist zu viel. Und dann hat er diesem Gedanken nachgegeben und dann baute sich in ihm diese Frustration, diese Bitterkeit, diese Verzweiflung auf, die sich hier in diesen Worten entlud. Lieber wäre ich bei der Geburt gestorben. Ja, er wird sich später dieser Worte schämen. Wie sehr entehren wir Gott, wenn wir seine Gaben in dieser Weise schmähen und zurückweisen. Behalt das für dich, sagen wir dann. Ja, und es ist unser Glück und es ist Hiobs Glück, dass uns Gott nicht unsere Wünsche alle gewährt. Hiob wünscht zu sterben. Gott gewährt ihm seinen Wunsch nicht. Nun auf diese, nein, ein Wort sollte man sich ja merken, im Vers 11, in Kapitel 3, Vers 11, steht, warum starb ich nicht von Mutterleib an? Warum? Vers 20 fragt er wieder, warum gibt er dem mühseligen Licht? Neunmal fragt Hiob im Laufe seiner Reden, warum? Neunmal. Das sind Fragen an Gott. Warum? Fragt er nachher wieder. Warum? Warum? In den Kapiteln 38 bis 40 redet Gott zu Hiob. Er antwortet ihm nicht auf eine einzige Frage. Gott ist Gott. Gott lässt sich nicht von seinen Geschöpfen zur Rede stellen. Sonst wären wir Gott. Aber Gott ist Gott. Er darf uns fragen. Warum hast du das getan? Was tust du hier? Er darf uns fragen. Gott lässt sich von uns nicht zur Rede stellen. Das ist ein Ausdruck der Auflehnung gegen Gottes Majestät, solches Fragen. Und das ist ein weiterer Grund, warum Hiob sich nachher schämen wird. Er wird niederfallen und er wird sogar sagen, ich verabscheue mich. Nun, auf diesen Ausbruch Hiobs antwortet jetzt Eliphas der Themaniter und das ist die erste Antwort der drei Freunde und er gibt damit das Modell ab. Nach seinem Muster, nach seinem Vorbild argumentieren alle seine drei Freunde. Also wir können das jetzt nicht im Einzelnen nachsehen, wer das für sich einmal studieren will, kann die Antworten der Freunde miteinander vergleichen und wird feststellen, sie argumentieren alle gleich. Teilweise sogar formal gleich. Sie beginnen nämlich immer alle mit einer rhetorischen Frage. Auch das machen sie gleich. Und sie stellen beständig, alle drei, immer diese gleiche These auf. Gott ist gerecht. Weil Gott gerecht ist, straft er die Ungerechten. Folglich muss das, was Hiob erleidet, Strafe sein für seine Ungerechtigkeit. Gott ist gerecht, Gott straft nur die Sünder, aber Gott segnet die Gerechten. Das ist also die These der drei Freunde. Ganz falsch ist sie ja nicht. Es stimmt ja, Gott ist gerecht. Es stimmt, Gott straft Sünder. Es stimmt, Gott segnet die Gerechten. Ganz falsch ist es nicht, aber es wird falsch, wenn man das so verkürzt versteht und anwendet, wie es die Freunde des Hiob tun. Lass uns jetzt hier einige Worte von Eliphas dem Temaniter uns ansehen. Kapitel 4. Eliphas der Temaniter antwortete und sprach: Wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen. Doch die Worte zurückzuhalten, wer vermöchte? Siehe, du hast viel unterwiesen und erschlaffte Hände stärktest du. Den Strauchelnden richteten deine Worte auf und sinkende Knie hast du befestigt. Doch nun kommt es an dich und es verdrießt dich. Es erreicht dich und du bist bestürzt. Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht, die Vollkommenheit deiner Wege deine Hoffnung? Das ist eine sehr suggestive Frage. Hier bereitet er nämlich schon vor, was er nachher sagen wird. Mit deiner Gerechtigkeit ist nicht so weit her. Und darum ist seine Hoffnung eingebrochen. Gott straft dich irgendwelcher Sünde wegen. Dann Vers 7. Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen? Wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Also er ist noch sehr taktvoll und zurückhaltend. Er redet nur in allgemeiner Form. Er sagt nicht, du bist ein Ungerechter, du hast gesündigt. Er stellt einfach diese Fragen und will dem Hiob damit helfen, also ist eigentlich taktvoll, wie er vorgeht, dem Hiob helfen, dass Hiob das auf sich anwendet und dann daraus ein Schluss sieht, das stimmt. Das hat ja seine Ursache, dass ich leide. Ja, ich sollte eigentlich bekennen, dass ich da gesündigt habe. Aber jetzt beachten wir einmal diese Frage. Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen? Und hier sehen wir, dass die Freunde Hiobs, dass sie die Grundsätze von Gottes Gerechtigkeit und von Gottes Gericht falsch verstehen. Denn wenn diese Frage uns schon so präsentiert wird, wer ist als Gerechter umgekommen, ja, dann antworten wir sogleich. Es ist manch ein Gerechter umgekommen, und zwar gerade wegen seiner Gerechtigkeit. Abel war der Erste, der seiner Gerechtigkeit wegen umkam, und Gott ließ es zu. Und dann Vers 8, so wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Das ist ja auch nicht so ganz falsch. Das ist ein biblischer Grundsatz. Der Apostel Paulus sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Galater 6, Vers 7. Der Irrtum des Eliphas ist der, dass er diesen Satz ganz einfach rückwärts liest und sagt, aha, einer leidet hier, er leidet hier Ungemach, also hat der etwas Böses gesät. Er meint also, dass die Strafe immer handgreiflich und augenscheinlich proportional zur Missetat ausfallen muss. Und er urteilt auch, dass Gott auf die Missetat die Strafe gleich auf dem Fuß folgen lasse. Also er sagt sich, wenn jemand Böses tut, dann wird entsprechend diesem Bösen, dann wird augenscheinlich und offenkundig ihm eine göttliche Strafe widerfahren und sie wird bald kommen. Das alle sehen. Und das stimmt in der Weise nicht. Wir haben verschiedene Beispiele dafür und sogar solche Äußerungen aus dem Mund Gottes selbst durch die Propheten, dass Gott zum Beispiel die Seinen, sein Volk, dass er sie mehr straft als andere. Jesaja 40, Vers 2, was steht dort? Jesaja 40, Vers 2, redet zum Herzen Jerusalems, ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden. Also wir merken, das ist nicht eine so einfache Rechnung 1:1. Das, was wir sehen, dass wir es ernten. So wie Eliphas das ausrechnet. Zwiefältiges empfangen für ihre Sünden. Und zudem ist auch die Größe der Strafe oder die Größe eines Unglücks, so müssen wir sagen, die Größe eines Unglücks lässt nicht auf die Größe einer vorherbegangenen Sünde schließen. Das ist einfach Philisterreligion, so zu urteilen. Wir kennen diese bekannte Stelle im Lukas-Evangelium, in Lukas Kapitel 14, und dort sehen wir, wie der natürliche Mensch denkt. Da geschieht ein großes Unglück in der Stadt Jerusalem, ein Turm stürzt ein, 18 Menschen werden erschlagen und dann denken sie so, das war ein ganz großer Sünder. größere Sünder als andere, denken die Leute. Und darauf antwortet der Herr in Lukas 14, Vers 4. Lukas 13, Vers 4. Oder jene 18, auf welche der Turm in Siloam fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Waren sie also größere Schuldner als die anderen in Jerusalem? Nein, sage ich euch. Und hier können wir schon einen Punkt setzen. Nein, ist eine falsche Rechnung, die wir machen. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle gleicherweise umkommen. Also hier sehen wir, dass der Herr in seiner Regierung, in seinem Regiment über diese Welt, Unglück anders austeilt, als wir es uns vorstellen und meinen, er müsse es tun. Hier sehen wir, dass das Unglück nicht fällt, weil das größere Sünder waren, sondern er sagt, mit diesem Unglück will Gott einfach sagen, ihr steht alle vor diesem gleichen Ruin und ich habe euch geschont. Wann wollt ihr umkehren? Und dass Gott Sünde nicht sofort heimsucht, sondern dass Gott in seiner Regierung dieser Welt oft die Sünde und das Böse lange, lange gedeihen lässt. Dafür haben wir manche Beispiele und dafür haben wir auch ausdrückliche Lehrsätze. Prediger 8, Verse 11 und 12. Hier sagt es Salomo. Prediger 8, Verse 11 und 12. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun, weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohlgehen wird, weil sie sich vor ihm fürchten. Es kommt ein Gericht, aber das muss nicht augenscheinlich hier in dieser Welt kommen. Der Irrtum des Eliphas offenbart, zeigt also eindrücklich, wie wir Menschen auf Offenbarung angewiesen sind, um Gottes Regierung zu verstehen. Und ohne Offenbarung werden wir immer falsche Schlüsse ziehen aus dem, was wir beobachten. Die Freunde Hiob, sie hatten den Dialog Gottes im Himmel nicht gehört. Nun, wir können sagen, ja, sie wussten ja nichts, dann sind sie eigentlich zu entschuldigen. Ja, ihre Unwissenheit ist zu entschuldigen, aber es ist nicht zu entschuldigen, dass sie aus dem, was sie sahen, so weitreichende Schlussfolgerungen zogen. Denn sie bauten ihre Schlussfolgerungen auf Dinge, die sie nicht wussten. Das durften sie nicht. Und da machten sie sich schuldig. Und dann sagt Eliphas noch etwas, das gehört auch zu ihrem irrtümlichen Urteilen in Hiob Kapitel 4. Lesen wir noch einmal die Verse 7 bis 10. Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen? Wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Durch den Odem Gottes kommen sie um und durch den Hauch seiner Nase vergehen sie. Das Brüllen des Löwen und des Brüllers Stimme sind verstummt und die Zähne der jungen Löwen sind ausgebrochen. Der Löwe kommt um aus Mangel an Raub und die Jungen der Löwin werden zerstreut. Hiermit will er sagen, der Gesetzlose und das Wüten des Gesetzlosen, Gott bereitet ihm ein Ende. Nun, wir lesen im Neuen Testament, dass der Brüller noch nicht verstummt ist, eben noch nicht. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Das bedeutet also, dass Gott dem Bösen in dieser Zeit, in dieser Welt noch, in seiner Regierung, in seiner Weisheit, in seiner Allmacht, entsprechend seinen Absichten, noch Raum gewährt zu wirken. Es ist einfach nicht so, wie Eliphas es sagt. Und darum ist all ihr Urteilen über Hiob nicht richtig. Nun, man bekommt, wenn man die Reden des Eliphas und seiner Freunde liest, bekommt man manchmal Schwierigkeiten. Denn sie sagen ja auch richtige Sachen. Und oft wissen wir nicht, ja, was ist jetzt? Müssen wir ihm jetzt glauben oder nicht glauben? Er sagt teilweise so richtige Sachen, dass sie sogar im Neuen Testament zitiert werden. In Kapitel 5, Hiob 5, aus einer Rede des Eliphas, lesen wir die Verse, den Vers 12. Da heißt es von Gott, der zunichte macht die Anschläge der Listigen, ihre Hände führen den Plan nicht aus, der die Weisen erhascht in ihrer List und der verschmitzten Rat überstürzt sich. Der die Weisen erhascht in ihrer List, das kommt uns bekannt vor, aus dem Neuen Testament. Paulus zitiert Eliphas, den Themaniter, in 1. Korinther 3, Vers 19. 1. Korinther 3, Vers 19. Erst Korinther 3,19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen erhascht in ihrer List. Denn es steht geschrieben. Also als göttliche Wahrheit wird das angeführt. Und dann sagt Eliphas der Themaniter noch etwas. Hiob 5, Vers 17. Siehe glückselig der Mensch, den Gott straft, so verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Das kommt uns auch bekannt vor. An zwei Stellen in der Bibel kommt das vor. Im Buch der Sprüche, Sprüche 3, und im Hebräerbrief, Kapitel 12. Also in Sprüche 3, Vers 11, mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Herrn, lass dich seine Zucht nicht verdrießen. Und dann, Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 5, ihr habt der Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst oder gezüchtigt wirst. Nun, wie sollen wir das erklären? Dass Eliphas und seine Freunde, die sagen, viele wahren, guten Dinge. Gestern wurde ein Abschnitt aus dem Buch Hiob von hier vorne vorgelesen. Wunderbarer Abschnitt, stammt aus der letzten Rede des Eliphas, aus Hiob 22. Nun, Wahrheiten, die wir falsch anwenden, auch wenn es Wahrheiten sind, richten sie nichts Gutes aus. Man kann mit Wahrheiten, kann man Verkehrtes tun, Verkehrtes anrichten. Ein Beispiel. Es könnte ja sein, dass ich einfach überzeugt bin davon, mein Sohn hat 50 Rappen gemaust aus meinem Portemonnaie. Wie sagt er in Deutsch? Aus dem Geldbeutel. Und dann ist er im Bett schon und dann setze ich mich zu ihm an die Bettkante und dann sage ich ihm, Samuel, Gott ist allwissend. Nicht wahr? Ja, ja, Gott ist allwissend. Gott bestraft Sünde. Ja, ja, Gott bestraft Sünde. Heraus mit der Sprache! Wo ist das Geld? Also das sind Wahrheiten, auch wenn er das nicht genommen hat, das Geld. Dann verwende ich Wahrheiten, um ihn zu erpressen zu etwas, was er nicht getan hat. Also man kann mit Wahrheiten, kann man auch Unheil stiften. Unrecht tun. Und genau das tun hier die Freunde. Mit Wahrheiten drängen sie Hiob in die Ecke und treten ihn nieder. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht nur das rechte Wort sagen, sondern das rechte Wort auch zur rechten Zeit. Das rechte Wort dem rechten Mann und zur rechten Zeit. Zwei Stellen dazu aus dem Buch der Sprüche. Sprüche 15, Vers 23. Ein Mann hat Freude an der Antwort seines Mundes und ein Wort zu seiner Zeit. Wie gut. Ein Wort zu seiner Zeit. Sprüche 25, Vers 11. goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Ein Wort zu seiner Zeit. Das passt genau zum Menschen, zur Situation, genauso wie goldene Äpfel in einem vollkommenen silbernen Rahmen. Und jetzt beachten wir einmal, wie der Schreiber des Hebräerbriefes diese Aussage anwendete und wem er das sagte und mit welcher Absicht. Lass dich die Zucht des Herrn nicht verdrießen. Das sagt der Schreiber des Hebräerbriefs auch. Mit welcher Absicht sagt es der Eliphas der Themaniter? Er sagt dem Hiob, schau, Gott schlägt dich, deiner Sünde, bekenn doch endlich deine Sünde, dann wird's wieder gut. Das will Eliphas sagen. Was will denn der Schreiber des Hebräerbriefes sagen? Ja, ihr leidet. Ja, das ist die Erziehung des Vaters, Züchtigung des Vaters. Aber ihr leidet nicht, weil ihr gesündigt habt, im Gegenteil. Ihr leidet, weil ihr das Rechte tut. Weil ihr das Rechte tut. Denn die Freunde oder die ehemaligen Freunde und die Angehörigen jener Juden, die Christen geworden waren, die bedrängten sie, machten ihnen das Leben schwer. Die haben sie beraubt, in die Gefängnisse geschleppt. Und dann haben sie ihnen gesagt, seht ihr, das ist die Strafe Gottes dafür, dass ihr den Glauben eurer Väter abgeschworen habt. Und viele wurden irre, oder verunsichert wenigstens, der Empfänger dieses Briefs. Und die wollten wissen, ja stimmt es, straft uns jetzt Gott? Und dann sagt ihnen der Schreiber des Hebräerbriefes, nein, Gott straft euch nicht an der Sünde wegen, sondern Gott handelt mit euch als mit Söhnen, weil er euch liebt, weil ihr das Rechte getan habt, dass ihr an seinen Sohn glaubt und ihm vertraut. Darum widerfährt euch solches. Gott will euch erziehen und euch passend machen für seine Heiligkeit, für seine Gegenwart. Also etwas ganz anderes, mit der gleichen Wahrheit, etwas ganz anderes ausgesagt. Nun, Hiob kann sich natürlich mit dieser ersten Rede des Eliphas nicht anfreunden und er ist ziemlich enttäuscht und sagt dann in Kapitel 6, oh, dass mein Gram doch gewogen würde, dass man mein Missgeschick auf die Waagschale legt allzumal, dann würde er schwerer sein als der Sand der Meere, darum sind unbesonnen meine Worte. Er gibt hier eine Erklärung dafür ab, warum er solche unbesonnenen Worte redet wie in Kapitel 3. Er sagt also, meine Not ist so schwer wie der Sand des Meeres. Und darum habe ich jetzt so geredet und er bittet eigentlich die Freunde, legt doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage, merkt ihr denn nicht, wie es mir geht? Und manchmal sind Christen wirklich unbarmherzig, dass sie es Leuten, die in Not sind, die dann Dinge sagen und tun, die sie sonst nicht täten, ihnen das noch vorhalten. Aber seine Freunde, die sind in dieser Sache offensichtlich unerbittlich, sie wollen einfach von Hiob ein Geständnis. Und natürlich hilft das Hiob auch nicht weiter und seinerseits, ihm ist ja auch nicht geholfen damit, dass er sich damit gewissermaßen entschuldigt. Ja bitte, die Worte, das war ja vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber es geht mir halt schlecht. Dann müsst ihr das nicht so ernst nehmen. Ist ja auch ein bisschen faul. Und so bekommt er von Bildad in Kapitel 8 dann einfach nachgedoppelt und Bildad sagt einfach noch einmal das Gleiche, wie der Eliphas. Gott ist gerecht, Gott bestraft nur Sünder, Gott segnet die Gerechten, also bekennet seine Sünde. Nun, in der Art, wie die Freunde Hiobs urteilen, verkennen sie ja etwas ganz Entscheidendes. Sie verkennen die Souveränität Gottes. Gott ist gerecht, ja. Gott tut nichts Ungerechtes. Aber Gott ist souverän. Und das bedeutet, dass Gott in seiner Souveränität auch Strafe aussetzen kann. In seiner Souveränität muss Gott Strafe nicht sofort verhängen. Er kann die Strafe lange Zeit aussetzen und erst am Tag des Gerichts verhängen. Und darum kann Gott in seiner Souveränität eben auch den Gerechten oder den Gesetzlosen Gelingen geben, wie es ja auch geschieht. Und Gott kann in seiner Souveränität auch Gerechte vor vielen bewahren. Die Freunde Hiobs waren ja auch nicht besser als Hiob. Die haben sich ja eingebildet, sie seien besser als er irgendwie. Und Gott hat in seiner Freundlichkeit ihnen Gutes getan, ihnen viel Gutes gegeben. Gott schuldet uns nichts Gutes. In seiner Souveränität verfährt Gott mit uns nicht nach Verdienst. Eben nicht. Psalm 103, Gott hat uns nicht getan nach unseren Ungerechtigkeiten, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. In seiner Souveränität ist Gott gnädig. Und das verkennen die Freunde Hiobs. Die sehen nur einen direkten Zusammenhang, Sünde, sofort Strafe. Also ganz genau ausgerechnet. Nun, die Souveränität Gottes heißt natürlich nie, dass Gott das Recht beugt, nie. Und jetzt sehen wir, wie Hiob auf seiner Seite sich auf Gottes Souveränität beruft, um damit sich zu entlasten. Wir sind ja wirklich Künstler, wir Menschen. Wir verstehen es, die erhabensten Wahrheiten immer so anzuwenden, dass sie uns entlasten und andere belasten. Und in Kapitel 9 beruft sich Hiob auf Gottes Souveränität. Und er versteigt sich zu Gedanken folgender Art. Er sagt, Gott ist souverän. Und das stimmt. Und da hätten die Freunde Hiobs das lernen können. Aber er geht jetzt so weit zu sagen, Gott ist souverän und das heißt, ich kann gerecht sein, Gott bestraft mich trotzdem. Ich kann noch so gut sein, Gott verwirft mich. Gott ist souverän, er macht, was er will. Hier hat er die Souveränität Gottes überhöht. Denn Gott, ja, er ist souverän, aber in seiner Souveränität beugt er das Recht nie. Und darum geht es in Kapitel 9. Lasst uns das an einigen Punkten hier vielleicht noch dingfest machen, Hiob 9. Hiob antwortet und sprach, wahrlich, ich weiß, dass es auch so ist. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn er Lust hat, mit ihm zu rechten, so kann er ihm auf tausend nicht eins antworten. Er ist weise von Herzen, stark an Kraft. Wer hat sich wider ihn verhärtet und ist unversehrt geblieben? Der Berge versetzt, ehe sie es merken. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn, der die Erde aufbeben macht von ihrer Stätte und ihre Säulen erzittern, der der Sonne befiehlt und sie geht nicht auf. Ist alles wahr. Gott ist den Naturgesetzen nicht untertan. Gott kann auch die Sonne einmal stillstehen lassen, hat es ja auch schon getan. Der die Sterne versiegelt, der den Himmel ausspannt, der allein und einherschreitet auf den Höhen des Meeres. Vers 10, der Großes tut, dass es nicht zu erforschen und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Und hier setzt nun Hiob an. Und jetzt will er sagen, Gott ist ja so groß. Und er tut so Großes, dass wir nicht ergründen können. Und darum tut jetzt Gott auch an mir ganz Unbegreifliches. Obwohl ich gerecht bin, lässt er es mir so dreckig gehen. Er entzieht mir das Recht, aber er tut ja Unbegreifliches. Und er sagt dann Folgendes. Vers 16, wenn ich rief und ihm er antwortete nicht, würde ich glauben, dass er meiner Stimme Gehör schenken würde. Er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter, meine Wunden mehrt ohne Ursache. Und wir hören hier hören wir eine verhaltene Anklage gegen Gott. Auch wenn ich rufen würde, Gott würde mir nicht antworten. Und er mehrt meine Wunden ohne Ursache. Er erlaubt mir nicht Atem zu holen. Er sättigt mich mit Bitterkeiten. Wenn es auf Kraft des Starken ankommt, so sagt er siehe hier. Das heißt, er ist mir immer überlegen. Was will ich gegen ihn ausrichten? Und wenn es um Recht geht, wer will mich vorladen? Ja, Gott ist immer im Recht. Ich kann noch so gerecht sein. Gott wird mich als schuldig verurteilen. Ich kann ja nichts tun dagegen. Wenn ich auch gerecht wäre, so würde mein Mund mich doch verdammen müssen. Wäre ich vollkommen, so würde er mich für verkehrt erklären. Ja, hier überhöht Hiob diese wichtige Wahrheit der Souveränität Gottes und unterstellt Gott, dass er ja so groß sei, dass er auch sich nicht an das Recht halten müsse. Und so etwas darf man weder sagen noch denken. Das gehört auch zu den Worten, deren sich Hiob später schämt. Nun, wir haben ja Schwierigkeit mit der Wahrheit der Souveränität Gottes. Und meistens begehen wir eine von diesen beiden Fehlern. Dass wir entweder die Souveränität Gottes so herunterkochen, dass nichts mehr davon übrig bleibt, dass Gott ein ganz handlicher Gott ist, der sich immer so verhält, wie wir es gern hätten. Fast wie ein Automat. Wir sprechen ein Gebet, Gott muss antworten. Wir lesen die Bibel, Gott muss uns segnen. Also, dass er in unseren Händen ist. Er ist nicht in unseren Händen. Wenn wir Gottes Gottes Souveränität vermindern, dann wird der Mensch groß und Gott wird klein. Wenn wir aber das tun, was Hiob tut, wenn wir Gottes Souveränität überhöhen, dann erscheint Gott als ungerecht und der Mensch als gerecht. Also beide Male kommt immer der Mensch gut weg und Gott wird entweder klein gemacht oder ihm wird etwas angelastet. Die Souveränität Gottes richtig verstanden macht Gott groß und den Menschen klein, lässt uns erkennen, dass Gott gerecht ist und der Mensch ungerecht. Und ich meine, dass das Buch Hiob uns etwas sagen will über Gottes Souveränität, aber davon werden wir morgen oder übermorgen morgen und übermorgen noch ein bisschen etwas hören. Nun, wir müssen sehen, dass wir zum Schluss dieser Kapitel kommen, dieses Abschnittes kommen. In Kapitel 22 antwortet Eliphas der Themaniter zum letzten Mal. Und seine letzte Antwort ist jetzt nur noch eine offene, ungeschützte, man muss fast sagen, eine Beschimpfung Hiobs. Hiob sei also ein Ruchloser, ein Gottloser, ein Herzloser. Und darum leide er so. Nun, die Gesprächspartner, die hören schon gar nicht mehr aufeinander. Hiob antwortet gar nicht mehr drauf, sondern er redet einfach über etwas anderes. In Kapitel 23, also gibt schon gar keine Antwort mehr drauf. Kapitel 23 und 24, also eine Rede Hiobs. Und dann Kapitel 25 kommt die letzte Antwort Bildads. Und das ist überhaupt die letzte Antwort der Freunde. Nachher sagt niemand mehr von den Freunden etwas. Und von Kapitel 26 ist dann eine kurze Antwort auf die Rede des Bildad. Und beachten wir nur, das zeigt uns, wie die Tonlage inzwischen ist. Hiob antwortet und sprach: Wie hast du dem Ohnmächtigen geholfen, du? Also nur noch Sarkasmus. Bissige Ironie. Ja, das ist wirklich traurig, wenn man das mitverfolgen muss, wie Freunde und Heilige, wie sie so weit, einander so weit entfremdet werden können, dass sie nur noch so miteinander reden können. Aber dann wendet sich Hiob nur noch an Gott. Und es folgt dann ein Monolog, Kapitel 27 bis 31. Sein Monolog Hiobs, da redet er nur noch eher. Und eigentlich, er redet natürlich, die Freunde hören zu. Und inzwischen ist auch, schon seit einer Weile, ist auch Elihu da und hört zu. Aber er redet vor Gott. Und manches, was er hier sagt, zeigt, dass Hiob doch weiß, in welche Richtung es gehen muss und wo alleine er Hilfe erwarten kann. In Kapitel 28 haben wir dieses großartige Kapitel von der Weisheit. Von der Weisheit. Und zwar redet er zuerst in Kapitel 28 in den Versen 1 bis 11 vom bewunderungswürdigen technischen Geschick der Menschen. Und das technische Geschick des Menschen im Altertum war ja beachtlich, viel größer, als wir zu denken geneigt sind. Er redet hier von der Bergbaukunst. Und das ist ja wirklich atemberaubend, was die Menschen da tun. Also sie bringen da vor, wo kein Löwe und kein Adler hinkommt. In ihrem Verstand, in ihrer Weisheit können sie all das. Und das bildet wie den Hintergrund, vor dem diese Frage dann aufscheint, aber die Weisheit. Die Weisheit, Gott und den Menschen und Gottes Weg mit dem Menschen zu verstehen, wo ist die? Die findet der Mensch nicht. Da kann er die Berge durchwühlen, so viel er will. Er findet sie nicht. Und Hiob gibt damit zu verstehen, mir und auch euch, drei Freunden, uns allen fehlt einfach die Weisheit, die wir brauchten, um mein Ergehen zu erklären. Ich kann es auch nicht erklären. Aber ihr auch nicht. Was ihr gesagt habt, ist alles verkehrt. Aber ich habe auch keine Antwort. Mir fehlt die Weisheit, das zu erklären. Und so sagt er im Vers 20 des Kapitels 28, die Weisheit nun, woher kommt sie? Welches ist die Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Der Abgrund und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört. Jedes Mal, wenn ein Mensch stirbt, dann ahnen wir irgend so etwas. So einen Hauch der Ewigkeit. Das ist nur ein Gerücht, aber mehr nicht. Gott versteht ihren Weg. Er kennt ihre Städte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde. Unter dem ganzen Himmel sieht er. Als er dem Wind ein Gewicht bestimmt und die Wasser mit dem Maße abwog, als er dem Regen ein Gesetz bestimmt und eine Bahn dem Donnerstrahl, da sah er sie und tat sie kund und setzte sie ein und durchforschte sie auch. Und zu den Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit, vom Bösen weichen ist Verstand. Nun hier sagt Hiob eigentlich, da denkt er, jetzt hast du ja den Schlüssel in der Hand. Oder mehr noch, jetzt siehst du ja die Pforte, da ist sie ja. Die Pforte zur Weisheit. Was ist die Pforte zur Weisheit? Die Pforte zum Haus der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Er weiß es. Aber das ist die Not Hiobs. Er kann all das, was er weiß, nicht auf sich anwenden. Und uns geht es doch oft genauso. Und manches, was Hiob in seinen Reden sagt, zeigt ihm, dass er Gott und seine Wege, dass er vieles eigentlich weiß und begreift. Er sagt Großartiges über Gott und seine Wege mit den Menschen. Aber es bringt ihm keinen Trost. Er bleibt in der Finsternis. Er kann es nicht im Glauben anwenden. Nun bitte versteht mich nicht falsch, wenn ich das sage. Aber es ist wirklich so, wir haben nicht das Vermögen, nicht einmal das haben wir, das Vermögen, all das, was wir von Gott gelernt und verstanden haben, im Glauben umzusetzen. Auch dazu brauchen wir einen Mittler und Helfer. Und dieser Mittler und Helfer ist hier zunächst einmal Elihu, der kommt. Und er kann so reden, dass das, was Hiob eigentlich wusste, mit einmal ihn ergreift und dann steht er vor Gott und dann hört er Gott reden. Wir sind wirklich auf Gottes Gnade angewiesen. Hier blitzt also diese Erkenntnis auf, aber dann in Kapitel 29, 30 und 31 redet er wieder von anderen Dingen. Und da merken wir, er kann es nicht auf sich anwenden. In Kapitel 29 redet Hiob von seinem verflossenen Glück. Es ist eine ergreifende Schilderung. Also für mich gehört dieses Kapitel zu den ergreifendsten Schilderungen überhaupt im Alten Testament. Hier beschreibt ein Mann das Glück des Gottseligen. Der Gott kennt, Gott liebt, mit Gott wandelt, Gott vertraut. Er beschreibt das in ergreifenden Worten. Oh, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit, wie in den Tagen, da Gott mich bewahrt, dass seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich bei seinem Licht durch die Finsternis wandelte, wie ich war in den Tagen meiner Reife, als das Vertrauen Gottes über meinem Zelt waltete. Wie schön ist das? Und er muss ja wirklich auch seiner Gottesfurcht und seiner Gerechtigkeit wegen geachtete Person gewesen sein, er beschreibt das auch. Und er war ein Segen für die Mitbewohner seiner Stadt oder in seiner Gegend. Er beschreibt hier also sein verflossenes Glück. Und wir können es verstehen, dass er dem nachtrauert. Ist verständlich. Nur hilft es ihm nicht. Also in Kapitel 29 beschreibt er sein verflossenes Glück. Und dann kommt Kapitel 30. Da beschreibt er seine gegenwärtige Not. Und so werden diese beiden Schilderungen nebeneinander gestellt. Hier eine Tafel, sein verflossenes Glück. Daneben eine Tafel, seine gegenwärtige Not. In den schwärzesten Tinten ist dieses Bild gemalt. Und dann folgt ein drittes Bild. Drei Bilder, die gehören zusammen. Und man nennt ja eine Reihe von drei Bildern, die zusammengehören, nennt man ein Triptychon. Weil man die so zusammenfalten kann. Also wenn ich jetzt hier noch ein Teil hätte, wäre das ein Bild und dann kann man so zusammenfalten und dann so auffalten. Das kannte man schon im Altertum, solche Bilder, und man nennt sie darum griechisch Triptychon, ein dreifach gefaltetes. sind also drei Gemälde, die er hier nebeneinander stellt. Sein verflossenes Glück, sein gegenwärtiges Unglück und dann Kapitel 31. Und das macht erst das Ganze völlig unbegreiflich. Seine Gerechtigkeit. In Kapitel 31 beschreibt er seine Unschuld. Und wenn man dieses Kapitel liest, dann man spürt es. Man spürt es beim Lesen. Hiob beschönigt hier nichts, sondern er sagt die Wahrheit. Er ist schuldlos. Er hat nichts Böses getan. Er hat niemanden hintergangen. Er hat keine Gottlosigkeit begangen. In diesem Kapitel sagt er das immer wieder. Hiob Kapitel 31, Vers 5. Wenn ich mit Falschheit umgegangen bin. Oder Vers 7. Wenn mein Schritt vom Wege abgebogen ist. Vers 9. Wenn mein Herz zu einem Weib verlockt worden wäre. So möge das und das geschehen. Oder Vers 13. Wenn ich das Recht meines Knechtes und meiner Magd missachtet hatte. Oder Vers 16. Wenn ich den Armen ihr Begehr versagt hätte. Vers 19. Wenn ich jemanden umkommen gesehen hätte. Und so weiter. Vers 24. Wenn ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht hätte. Oder Vers 26. Wenn ich die Sonne sah, wie sie glänzte und den Mond in der Pracht dahinwandel und sie angebetet hätte. Vers 39. Wenn ich mich gefreut hätte über das Unglück meines Hassers. Wenn all das geschehen wäre, ja dann möge doch das Unglück mich erhaschen und ergreifen und mich niederwerfen. Die letzten drei Verse des Kapitels. Wenn mein Acker über mir schreit und seine Furchen allesamt weinen, wenn ich seinen Ertrag ohne Zahlung verzehrt habe und die Seele seiner Besitzer aushauchen ließ, dann mögen Dornen statt Weizen und Unkraut statt Gerste hervorkommen. Dann soll doch Fluch mein Teil sein. Aber all das hat er nicht getan. Und so steht er vor einem einzigen Rätsel. Er sieht sein Glück, das war doch ein Beweis von Gottes Zuneigung und Gnade. Sein jetziges Unglück, er kann das nicht verstehen. Liebt mich Gott nicht mehr? Und ich bin ja gerecht. Ja, ist denn Gott nicht mehr gerecht? Und er weiß nicht mehr zu sagen. Die Worte Hiobs sind zu Ende, steht hier. Vers 40. Die Worte Hiobs sind zu Ende. Und es wäre wirklich traurig, hörte jetzt dieses Buch hier auf. Mit diesem langen Monolog Hiobs. Das wäre traurig. Und genauso traurig wäre es mit der ganzen Menschheit bestellt, wenn die Menschheitsgeschichte damit aufhörte, dass wir unendliche Anzahl von Büchern gefüllt hätten, wo wir uns ausgelassen hätten über dieses Problem und hätten keine Antwort. Und darum geht dieses Buch weiter. Es kommt ein Mittler. Hiob hat sich nach einem Mittler gesehnt. Dieser taucht plötzlich auf, ist plötzlich da. Und er nimmt Hiob an der Hand und nachdem er seinen Dienst getan hat, steht Hiob vor Gott. Das ist der Mittler. Und den brauchen wir. Auch von dem werden wir dann morgen mehr hören.